Gnade euch Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei, in Ewigkeit. Amen. Unseren heutigen Predigttext finden wir im Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 40 bis 45. Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 40 bis 45. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet wieder nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm, und er war gereinigt. Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm: Siehe zu, sage niemandem etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten, so dass er nicht mehr öffentlich in die Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten, und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Nun, wir wissen, dass unser Herr Jesus Christus viele Menschen geheilt hat. Die Bibel berichtet uns dazu an mehreren Stellen immer wieder etwas, und wir werden es schon oft genug gelesen haben. Doch inwieweit haben wir uns schon intensiver, zum Beispiel hier, mit diesem Text beschäftigt, der Heiligung eines Aussätzigen? Denn Gott hat uns diese Begebenheit nicht überliefert, damit wir sie einfach nur zur Kenntnis nehmen. Es geht heute in unserem Predigttext um einen Aussätzigen, der geheilt wird. Und beim Lesen dieser Stelle hat der ein oder andere von uns vielleicht schon mal bemerkt, dass das Wort Aussatz oder Aussätziger doch eigentlich etwas Negatives von diesen Menschen übermittelt. Und wenn wir uns so dran erinnern, wenn Grippewelle ist oder Zeiten der Infektionen sind, da will man seinen Bruder oder seine Schwester nicht anstecken, man hält sich fern, man kommt nicht, man zieht sich zurück, um eben den anderen nicht anzustecken. So gehen wir Menschen damit um. Doch wie ging unser Herr Jesus mit dieser Krankheit hier um? Um das aufzufangen, wollen wir das vom Alten Testament her mal aufrollen. Und dazu fangen wir an im dritten Buch Mose, Kapitel 13, die Verse 45 und 46. Dort steht etwas dazu, was das Gesetz zum Thema Aussätzigen sagt. Und da heißt es: Und der Aussätzige, an dem das Mahl ist, seine Kleider sollen zerrissen und sein Kopfhaar soll frei hängen gelassen werden. Und er soll seinen Bart verhüllen und ausrufen: Unrein, unrein. Alle die Tage, die das Mahl an ihm ist, soll er unrein sein. Unrein ist er, allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Wer also an dem Aussatz erkrankt war, musste während der Wüstenwanderung der Israeliten zum Beispiel außerhalb des Lagers und auch später im verheißenen Land außerhalb der Stadt oder des Dorfes leben. Heute würden wir sagen, man stellt ihn unter Quarantäne. Ein Aussätziger musste die Leute, die sich ihm näherten, haben wir gehört, lautstark darauf hinweisen, dass er eben aussätzig war. Er durfte nicht berührt werden und war vom gesellschaftlichen Verkehr abgeschnitten. Das lag nicht nur daran, dass die Krankheit besonders ansteckend gewesen wäre, sondern daran auch, dass der Betreffende nicht an dem Gottesdienst und somit auch nicht an den Opfern im Tempel teilnehmen konnte, denn er war unrein. Und jeder, der ihn berührte, wurde es ebenfalls. Damit war also die Teilhabe am Heil nicht mehr sichtbar. So musste sich der Aussätzige fragen: Hat Gott nicht seinen Segen verheißen, wenn man seine Gebote hält? Oder warum muss gerade ich an diesem Aussatz leiden? Was habe ich falsch gemacht? Ist Gott mir überhaupt noch gnädig? Solche Fragen können einen mächtig bedrücken und mit Not bereiten. Und an wen konnte er sich damals um Hilfe wenden in dieser Zeit? Nun, Das Buch Mose sagt an den Priester. Doch wie wir wissen, hat der Priester nicht die Funktion eines Arztes, der die medizinische Behandlung hätte vorschreiben können. Seine Funktion entsprach daher eher einer, der Person mit den ansteckenden Hautkrankheiten in die Quarantäne zu nehmen, sie abzusondern von den anderen. Ob dabei die Quarantäne nun ein rein zeremoneller oder auch eine hygienische Natur war, tut hierbei nichts zur Sache. Der Patient wurde im Wesentlichen der natürlichen und übernatürlichen Selbstheilung überlassen. Zur damaligen Zeit war man noch nicht in der Lage, diese Art der Krankheit zu bekämpfen. Und so wollen wir uns heute diese Heilung eines solchen aussätzigen Menschen anschauen. Wie ging unser Herr Jesus Christus mit ihm um? Dabei wollen wir uns drei Punkte anschauen. Und zwar, wir erfahren etwas von dem sichtbaren Geschehen, wie es sich für den Beobachter damals darstellte. Dann wollen wir uns damit beschäftigen über das eigentliche Motiv, das Jesus hier leitete, als er den Aussätzigen heilte, nämlich über die Barmherzigkeit. Und wir wollen uns dann noch mit der seltsamen Anordnung beschäftigen von dem Herrn Jesus, die erfahrene Heilung später nicht publik zu machen, warum er diese Anweisung gab. In Vers 40 beginnt der Satz mit, es kommt ein Aussätziger zu ihm. Wir wissen, Jesus war viel auf Reisen im Lande Galiläa und so kam dann der Aussätzige auf ihn zu, einen Schritt, der von einem sogenannten Leprakranken sehr viel Mut verlangte, weil ein Aussätziger sich nicht einfach nur unter die Menschen mischen durfte, wie wir gehört haben, nach dem mosaischen Gesetz. Und im Grundtext wird das Wort hier, Aussatz, auch mit Lepra wiedergegeben. Als Aussatz wurde damals eine Vielzahl schwerer Hautkrankheiten bezeichnet, eben von der Ringelflechte hin bis zur echten Lepra, eine immer mehr steigende, verlaufende Krankheit, die damals als unheilbar galt. Die Lepra war ferner auch ein alttestamentliches Bild für die Sünde. Wir erkennen hier dadurch die Not, in der sich der Aussätzige befand, innerlich wie äußerlich. Die Erwartung dieses Mannes an den Herrn Jesus und sein Vertrauen auf ihn war so groß, dass er fest damit rechnete, dass bei Jesus Heilung zu finden wäre. Denn Jesus hatte ja schon so manche Menschen geheilt. Das konnte auch ihm nicht verborgen bleiben und so sprach es sich bis zu ihm herum. Diese Kunde hatte dann ihn erreicht und so wagte er eben auch, die persönliche Nähe zu dem Herrn Jesus Christus zu suchen. Und so heißt es weiter in Vers 40, und bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Hier hören wir aus dieser Tatsache, dass der Aussätzige hier auf die Knie vor dem Herrn Jesus Christus fiel und aus dieser kurzen Bitte, die er hervorbringt, dass er zum einen den Herrn Jesus respektierte und sich vor ihm demütigte und damit auch die Innigkeit und die Dringlichkeit seiner Bitte und seiner Not unterstrich. Er erwies ihm die Ehre, Herr zu sein, und stellte es ganz in die Entscheidung des Herrn Jesus, ob er ihn heilen wolle oder nicht. Und seine Bitte war nicht aufdringlich und nicht fordernd, und obwohl schon der Herr Jesus schon zahlreiche Menschen geheilt hatte, hielt er es, wie wir es hier gehört haben in dem Text, nicht für selbstverständlich, dass Jesus auch ihn heilte. Mit anderen Worten, er erkannte, dass eine Heilung ganz aus dem gnädigen Willen Jesu kommen würde. Wir sehen an dieser Bitte, dass er den Willen Jesu über seinen eigenen Willen stellte. Er hatte erkannt, dass er die gnädige Zuwendung des Herrn Jesus nicht verdiente. Darin zeigt er die rechte Haltung doch, in der auch wir zu unserem Herrn beten sollen. Dass wir uns vor ihm beugen, dass wir uns vor ihm demütigen. Dass wir nach seinem Willen bitten und beten. Und nicht so, wie wir es wollen. Und zweitens erkennen wir noch an seiner Aussage seinen Glauben. Dass der Herr Jesus Christus eben auch die Macht zu dieser Reinigung hatte. Auch das ist für uns heute immer wieder ein wichtiger Punkt, dass wir im Glauben beten, dass wir wissen dürfen, dass der Herr Jesus Christus unsere Gebete erhört und er wird sie erhören nach seiner Zeit, nach seinem Willen. Weiter hören wir dann, wie unser Herr darauf reagierte, in Vers 41. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an. An dieser Geste wird sehr deutlich, dass hier mehr ist als das richtende Gesetz. Hier steht ein größerer als der alttestamentliche Priester. Die Priester waren es ja damals, die nach dem Gesetz des Moses den Aussatz feststellten und den Aussätzigen unrein sprechen mussten und absonderten. Mehr konnten sie nicht, wie wir gehört haben. Aber Jesus ist der, der von aller Unreinheit retten kann und der sich nicht scheut, diesen Unreinen anzufassen. Es war somit rein göttliche Gnade in einem Menschen, und zwar in unserem Herrn Jesus Christus, dem vollkommenen Knecht Gottes. Und gerade so ist unser Herr Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, dass wir in ihm die Gerechtigkeit haben, die vor Gott gilt. Und sowohl seine symbolische Berührung als auch sein mit göttlicher Vollmacht gesprochener Satz am Ende von Vers 41, ich will, sei gereinigt, bewirkten die Heiligung. Wenige Worte. Hier sehen wir, dass Gott durch sein Wort handelt. Das wird eben an diesem kurzen Satz erkennbar. Wenn Gott etwas nach seinem Willen verfügt, dann geschieht es auch. Dann kann keine Macht der Welt dagegen etwas unternehmen. Nichts kann ihn aufhalten. Dann wird das Wort mit aller Macht hereinbrechen und die Dinge verändern. Und wie wir dann weiter hören in Vers 42, nachdem er das gesagt hatte, und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Die Heilung war also hiermit kein Heilungsprozess, so wie wir es kennen bei verschiedenen Krankheiten, sondern sie geschah direkt auf das Wort Jesu hin. Und darin bestand zugleich auch das Wunder. Es ist zugleich ein Zeichen dafür, dass unser Herr Jesus Christus Gott ist. So wie Gott am Anfang die Welt durch sein Wort erschaffen hat, so wirkte das Wort Jesu auch hier, wenn auch in einer ganz kleinen Dimension, eben in der Heilung dieses Aussätzigen. Nun, da er dann wieder gesund war, durfte er ja auch wieder in der Gemeinschaft des Volkes Gottes leben. Und nun war klar, Gott war ihm um Jesu willig gnädig gewesen. Doch wir hören weiter in Vers 44, dass es der Herr Jesus nicht nur bei der Heilung beließ, sondern er sagte ihm noch etwas, und zwar, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Mit diesen Worten forderte er den Mann auf, gemäß dem Gesetz, sich den Priester zu zeigen, der ihn reinsprechen sollte, und die gebotenen Opfer zu bringen. Diese Anordnung ist der Tatsache geschuldet, dass die alttestamentlichen Ordnungen noch in Kraft waren, aber dass zugleich deutlich werden sollte, dass Jesus der von Gott gesandte Erlöser ist. Es konnte ja nicht verborgen bleiben, dass Jesus ihn geheilt hatte, wie wir gehört haben. Und gerade das sollte im Licht der alttestamentlichen Anordnung festgestellt werden. Das sollten gerade auch die Priester, die, wie wir ja wissen, Jesus keineswegs freundlich gesonnen waren, erkennen. Soweit haben wir das Geschehen betrachtet, was zu sehen war und die Worte, die zu hören waren. Doch was hatte nun unseren Herrn bewogen, diesen Aussätzigen zu heilen? In Vers 40 nun sehen wir, der haben wir von gesprochen, dass wir den Glauben, den der Aussätzige hatte und welche Autorität er dem Herrn Jesus gab, sich ihm anzuvertrauen, indem er sagte, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wie sieht das bei uns aus? Haben wir auch den Glauben, dass der Herr Jesus uns reinigen kann von Sünde und Aussatz oder anderen Krankheiten und Schwächen? Oder verlassen wir uns doch lieber auf die Ärzte und andere weltliche Helfer, die uns heute alle möglichen Dinge versprechen? Sicher, unser Herr kann natürlich auch uns Ärzte zum Nutzen machen. Doch er bleibt bei allem der erste Ansprechpartner. Und das sollten wir uns wirklich merken. Er ist unser Arzt. Er ist unser erster Ansprechpartner. Und er wird uns zu seiner Zeit nach seinem Willen helfen. nicht so, wie wir wollen. Wir kennen da oft unsere Ungeduld, wir kennen da oft unsere Grämigkeit auch, die wir oft haben, wenn man länger Schmerzen leidet, wenn man oder sich andere gewisse Dinge nicht erfüllen direkt. Dann kommt man in Anfechtungen, in innere Nöte und fragt sich, warum, Herr, hilfst du nicht? Doch der Herr hat seinen eigenen Plan, seine eigene Zeit mit uns. Und das sollten wir ihm überlassen, wann er und wie er konkret in unsere Situation eingreift. Und weiter heißt es in Vers 41, er war innerlich bewegt oder nach einer anderen Besetzung auch, es jammerte ihn, dem Herrn Jesus, über diesen Aussätzigen. Er hatte also ein tiefes Mitleid mit diesem Mann. Das wird mit diesen Worten ausgesagt. Und weiter dürfen wir da auch für uns herausziehen, dass der Herr schon Anteil an all unseren Sorgen und Nöten nimmt. Denn wir wissen, zu seiner Erdenzeit hat auch unser Herr Jesus Christus selber in allem gelitten. Und so wie er es gesagt hat, auch wir unser Leidenskreuz in der Nachfolge auf uns nehmen müssen. Und hier hören wir etwas von unserem Herrn Jesus, den Sohn Gottes, der hier anscheinend auch eine ganz menschliche Regung hatte. Er war innerlich bewegt. Es jammerte ihn. Es ließ ihn nicht kalt, dass da ein Mensch zu ihm kam und ein geradezu existenzielles Problem hatte. Er erkannte die innere Bedrängnis, die dieser Mann hatte, die ihn in die Unreinheit infolge des Aussatzes brachte. Er sah, dass sich der Mann nicht selber helfen konnte. Er sah natürlich auch auf der anderen Seite die alttestamentlichen Ordnungen, die ihn nicht heilen konnten. Er versetzte sich in ihn hinein und litt mit diesem Mann. Er machte also dessen Not zu seiner eigenen, so dass er wie jener Schmerz über der Not empfand. Und dann eben aus dieser mit dem Aufsätzchen empfundenen Not heraus heilte er ihn. Und das trotz, dass der Herr Jesus wusste, dass er sich nach dem mosaischen Gesetz damit verunreinigte, wenn er den Aussätzigen anfasst. Er tat es. Damit zeigte er an, dass die Reinheitsvorschriften für ihn keine Gültigkeit hatten. Der Herr Jesus streckte also seine Hand aus und berührte ihn und sprach, ich will, sei gereinigt. Damit bringt er zum Ausdruck, dass er sehr wohl Autorität hat, einen Menschen zu heilen oder auch nicht. Das Wort des Herrn Jesus ist nicht weniger mächtig und majestätisch als jenes Wort Gottes, unseres Vaters im Himmel. Als die Finsternis noch die Erde umhüllte und Gott sagte, es werde Licht, und es wurde Licht. Auch hier mit wenigen Worten viel Macht und Auswirkung. Und wir erkennen daran, welch eine Macht doch das Wort Gottes hat und wir immer wieder damit rechnen dürfen, dass es sich auch für uns verwendet in allen unseren Nöten. Ja, sollte unserem himmlischen Vater denn etwas unmöglich sein, worum wir ihn bitten? Sollte ihm, der alles geschaffen hat und alles unterworfen hat, ja, sollte er uns nicht alles geben können, was wir brauchen? An Gaben, an Gesundheit, an all diesen Dingen? Wir sehen also in dieser ganzen Situation einen Akt der Barmherzigkeit Gottes. Gott tritt dem Elend in der Welt nicht kalt und gefühllos gegenüber. Er leidet mit seinem Geschöpf. Gott zeigt hier in seinem Sohn, wie er wirklich ist. Er kann mit uns leiden und sogar sterben. Die Rede von seiner Barmherzigkeit ist kein leeres Wort, das dürfen wir wissen, sondern sie hat ein Gesicht, einen Namen und eine konkrete Gestalt, nämlich Jesus Christus, der fleischgewordene Sohn Gottes, der am Kreuz die Strafe für uns Sünder auf sich genommen hat. Diese Tatsache soll uns Anlass sein, das zu tun, was der Aussätzige tat, Gott im Namen Jesu im Gebet anzurufen. Auch wenn der Herr Jesus heute nicht sichtbar unter uns weilt und wir nicht physikalisch zu ihm gehen können, so ist er doch als der erhöhte Herr und Gott in unserem Herzen anwesend und wir können ihn jederzeit anrufen im Gebet. Wir dürfen ihm unsere Not bekennen und ihn um Hilfe bitten. Wir sollen damit rechnen, dass er in gleicher Weise reagiert wie damals, nämlich, dass er uns gnädig ansieht, wenn wir ihn darum bitten, Denn die Zusagen Gottes lauten ja, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und man kann diese Aussage hier wirklich gar nicht oft genug wiederholen. Wir dürfen nicht erwarten, dass alle unsere Wünsche erfüllt werden. Dazu gehört auch, dass Gott für die gegenwärtige Heilsordnung nicht zugesagt hat, dass er uns von allen Krankheiten heilt oder uns mit jeder materiellen Art des Wohlstandes versorgen wird. So sehr wir dies vielleicht auch erwarten mögen und auch von ihm erbitten können, wenn wir in Not sind. Aber um das, was er uns im Vater unser zu bitten gelehrt hat, sollen wir ihn sehr wohl bitten. Wir können wirklich darauf bauen, dass Gott uns gnädig ist, denn er hat es zugesagt und es gilt auch, wenn wir es heute nicht direkt immer sehen oder erleben, so wie es damals der Aussätzige erleben durfte. Denn wir dürfen wissen, der Herr handelt und hilft auf seiner Art und wie er es tut, müssen wir ihn überlassen. Und das sollten wir ja auch im Glauben praktizieren, dass wir im Glauben zu ihm beten, ihm unsere Nöte, unsere Krankheiten, unsere Probleme überlassen und er wird sich dafür einsetzen zu seiner Zeit nach seinem Willen. Oft stellen wir uns die Frage, warum hilfst du nicht, Herr? Es geht doch schon so lange so schlecht mit mir. Da kommen dann Glaubenszweifel, Glaubensprüfungen, Anfechtungen und so weiter. Doch wir müssen festhalten im Gebet. Und das will der Herr hören, dass wir dran glauben und er wird auch eingreifen. Nicht so oft, wie wir es uns das erwünschen, aber er wird in irgendeiner Form und Weise helfen. Es ist nun schon eigenartig, diesen ganzen Geschehnissen, was wir jetzt gehört haben, dass der Herr Jesus Christus in Vers 43 und 44 dem danach genesenen Mann bedrohte und von sich trieb mit den Worten. Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm, sieh zu, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. War unser Herr Jesus Christus nicht erfreut darüber, dass er einem Menschen hatte helfen können? Hatte er ihn nur widerwillig geheilt? Doch wohl nicht. Was aber veranlasste ihn, dem Geheilten hier in dieser so barschen Form zu begegnen und vor ihm zu fordern, seine Zeichen und Wunder zu verschweigen? Diese hart klingenden Worte, die der Herr Jesus hier sagt, veranschaulichen doch auch, dass er unbedingten Gehorsam von uns verlangt. Für die Anweisungen, die er gegeben hat und die er von dem Geheilten hier verlangte. Denn zuerst warnte er ihn streng, indem er sagte, siehe zu, sage niemandem etwas über diese Heilung. Es ist dabei anzunehmen, dass es sich dabei um ein zeitlich beschränktes Gebot handelte, das nur so lange in Kraft war, bis die Reinheit des Mannes durch den Priester bestätigt worden war. Doch auch in anderen Fällen verlangte der Herr Jesus häufig Stillschweigen von den Menschen, die seine Wunder erlebten, und war darauf aus, dass möglichst wenig über seine wahre Identität und seine wunderbaren Kräfte geredet wurde. Warum tat er das? Es ist doch ein recht merkwürdiges Verhalten. Nun, es liegt wohl in der Annahme, dass Jesus versuchte, Missverständnisse zu vermeiden, die eventuell zu einer verfrühten oder von irrigen Vorstellungen geleiteten Reaktion des Volkes geführt hätten. Er wollte nicht, dass bekannt wurde, wer er war, bevor er den Charakter seiner Mission nicht ganz klar gemacht hatte. Der Schleier, der über seine Identität lag, lüftete sich also erst allmählich, bis Jesus sich dann am Ende öffentlich zu seiner Messianität bekannte. Der Herr Jesus kannte die Menschen und ihre Sensationslüste, so wie wir es auch heute kennen, was uns von der Welt überliefert wird. Es war ja für die Menschen in seiner Umgebung etwas total Neues, dass da ein Prophet auftrat, der so viele Menschen heilte. Wen wundert's, dass die Menschen, die vom Herrn Jesus geheilt worden waren, es in ihrer Familie, in ihrer Nachbarschaft oder auch in ihrem Bekanntenkreis nicht erzählten. Und somit breitete sich die Kunde von dem Herrn Jesus aus, dass er heilte wie ein Lauffeuer. Somit war dann die logische Schlussfolgerung, dass dann auch andere Kranke den Wunsch bekamen, von dem Herrn Jesus geheilt zu werden und sich zu ihm hinschleppten oder schleppen ließen. Und Jesus heilte sie. Doch der Herr Jesus war eben nicht begeistert von den Sympathien der Masse. Er wollte sich nicht instrumentalisieren lassen von der Sensationsgier der Menschen. Was die Menschen ihm entgegenbrachten, war wohl Sympathie wegen der großzügigen Wohltaten, an denen sie sich weiden konnten. Das aber, was Jesus wirklich zu bieten hatte, nämlich die rechte Erkenntnis Gottes, die Einsicht, dass er als Versöhner gekommen war, als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, wie es Johannes der Täufer gesagt hatte, das alles interessierte die Mehrheit der Menschen nicht. Sie blieben ohne Umkehr, ohne das Bekenntnis der Sünden und ohne den Glauben an das Evangelium und damit ohne das Heil, das Jesus verkündigte und in seinem Tod und seiner Auferstehung dann Wirklichkeit wurde. Weiter hören wir in Vers 44, wie der Herr Jesus den geheilten Aussätzigen anwies, sich dem Priester zu zeigen, der ihn als einziger für rituell rein erklären konnte und zu opfern, was Mose geboten hatte. Und wir hören weiter in dieser Forderung in eine Wendung, und zwar ihnen zu einem Zeugnis. Nun, im Zusammenhang gelesene Satz, ihnen zu einem Zeugnis, ist als negativ oder als ein belastendes Indiz einzuordnen, für die Priester im Besonderen, die das zu verstehen sollten. Denn ein solches Zeugnis wäre dann also ein Beweis, der als Beleg für die spätere Anklage verwendet werden kann. Denn die Heilung des Aussätzigen war ein untrügliches Zeugnis, für die Gegenwart des Messias und den Beginn eines neuen Abschnittes in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Wenn die Priester nun den Aussätzigen für rein erklärten, der ihn rein gemacht hatte, jedoch verwarfen, würde ihr Unglaube als Beweis ihrer Schuld gegen sie sprechen. Statt aber Jesus zu gehorchen, hören wir davon, ging der Mann fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte seiner Heilung weit und breit bekannt zu machen. Doch der geheilte Aussätzige hätte besser daran getan, seinem Herrn zu gehorchen und zu schweigen. Und das sollte auch für uns bedeuten, wie edel und natürlich es mit unseren Antrieben und unserem dankbaren Herzen auch sein möge. Es ist stets am weisesten, genau das zu tun, was uns der Herr Jesus genannt hat oder wie er es uns aufs Herz gelegt hat. Wir hören dann noch von der zweiten Anweisung Jesus, dass er sich dem Priester zeigen sollte. Ob er dem Folge leistete, wird uns nicht übermittelt. Aber als Folge dieser Handlungsweise konnte Jesus seine Predigtätigkeit in den Synagogen von Galiläa nicht fortsetzen. Er konnte nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen, ohne dass sich eine große Menge um ihn sammelte und ihn mit den verschiedensten Anliegen bedrängte. Selbst wenn er sich an einem einsamen Orte zurückzog, strömten die Menschen von allen Enden zu ihm. Dabei war es Jesus viel lieber, denen zu helfen, die seine Hilfe wirklich brauchten und suchten, so wie der Aussätzige, der zu ihm kam. Es war ihm wichtiger, dass dieser Aussätzige den Priestern deutlich machte, wer ihn geheilt hatte, so dass sie auch erkennen konnte, dass er, Jesus, der Messias ist. Und wie wird der Herr Jesus heute überwiegend gesehen und gepredigt von den Kanzeln? In der heutigen Zeit wird Jesus zum Therapeuten oder zum Coach gemacht. Der gekreuzigte Christus steht nicht mehr im Mittelpunkt der Predigt. Wer hat schon Interesse an Vergebung und Rechtfertigung? Wer will schon einen gekreuzigten Jesus? Das sind doch nur die Sünder. Und die vielen Scheingerechten, Selbstgerechten und Ungerechten aber, die ihre Sünde verschweigen und verdrängen, suchen bei Jesus Ratschläge für ein gelingendes Leben. Ohne Probleme und ohne Nöte, das sogenannte Wohlfühlevangelium. Wer in Jesus nicht die Gerechtigkeit Gottes, die Vergebung der Sünden und das ewige Leben sucht, wird so umsonst zum Herrn Jesus Christus kommen. Und von daher, lasst uns wachsam sein in unserem Glaubensleben und an dem biblischen Gnadenevangelium festhalten und diesen falschen Strömungen zu wehren. Auch gerade im Hinblick auf unsere Kinder und Jugendlichen, die durch die Schulen, Kindergärten und andere vielfältige Verführungen immer wieder in Nöte und Bedrängnisse kommen. Die Heilung des Aussätzigen, von der wir gehört haben, war eines der vielen Zeichen, mit denen Jesus sich auswies. Die Befreiung, die Jesus brachte, ging über das mosaische Gesetz und seine Regeln hinaus. Obwohl das Gesetz Vorschriften für die rituelle Reinigung eines Aussätzigen vorsah, war es doch nicht in der Lage, jemanden von dieser Krankheit zu heilen oder ihn innerlich geistlich zu erneuern. Genauso wenig wie auch das Gesetz. Und mit dem Herrn Jesus kam dann die Gnade und Barmherzigkeit in Form des Evangeliums in diese Welt. Er erlöste uns von unseren Sünden und durch das damit verbundene Heil, welches er uns gibt, schließt es auch die Heilung unseres Leibes ein, nämlich in der Erneuerung durch die Auferstehung. Das heißt, eines Tages, wenn wir beim Herrn sind, mit dem sogenannten Herrlichkeitsleib. Und wir haben gehört, dass Jesus Mitleid hatte mit diesem Mann. Jesus wusste, dass er wegen seines Aussatzes unrein war und am Gottesdienst nicht teilhaben durfte. Dass er Zweifel haben musste an der Güte Gottes ihm gegenüber. Jesus sah ihn in seiner Not an und heilte ihn. Sollte er da nicht etwa auch unsere Situation kennen, deine und meine ganz konkret, in der wir uns befinden und uns nicht selber helfen können? Das allerdings setzt voraus, dass wir ihn im Gebet suchen und ihm alles sagen, was uns Not bereitet, und wir dürfen wissen, dass er helfen wird. So lasst uns zu ihm kommen mit aller Sünde, Not und aller Schwachheit. Er wird sich auch deiner und meiner annehmen. Wollen wir ihm alles anvertrauen und in einer lebendigen Beziehung mit unserem Herrn leben? Ihm den ersten Platz in unserem Leben einräumen, nach seinem Willen fragen und im Gehorsam danach zu leben? Dann werden auch wir erfahren, wie wir in unserem Glaubens- und Heiligungsleben weiter wachsen werden, bis zur Vollendung in der Herrlichkeit. Dazu noch ein Vers aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Verse 4 und 5. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Ich schließe mit einem Zitat von Charles Haddon Spurgeon. Heile mich, o Heil der Seelen. Ich bin elend. Nimm von mir meine Sünden, die mich quälen. Meine Rettung steht bei dir. Gottes Strafen sind gerecht. Adam fiel und sein Geschlecht. Hilf uns, Jesu, wir verderben, denn wer sündigt, der soll sterben. Groß und schrecklich ist der Schade, der durch ihn gefallenen Welt. Größer, herrlicher die Gnade, die sie rettet und erhält. Unsere Strafen duldest du, decktest unsere Sünden zu. Und nun dürfen wir Erlösten freudig deines Bluts uns trösten. Amen.